SR Kultur. Zeitzeichen. Stichtag heute,
10. Dezember 1954. Der Physiker Max Born erhält den Physiknobelpreis.
Juni 1922. Universität Göttingen, Hörsaal 15. In der ersten Reihe genießt Professor Max Born diesen Augenblick. Hat er doch den großen Niels Bohr hierher nach Göttingen eingeladen. Damit der Däne über die Entwicklung seines Bohrschen Atommodells berichtet.
Ein echter Coup für den 39-jährigen Max Born, der seinen Weg bis hierher im Zeitraffer so beschreibt.
Mein Geburtsort ist Breslau. Ich habe dort studiert und in Heidelberg und in Zürich, schließlich in Göttingen. In Göttingen habe ich mich auch promoviert und habe mich da habilitiert und bin später Professor geworden, nachdem ich vorher kurze Zeit während des Ersten Weltkrieges in Berlin extraordinarius war und nachher 2 Jahre in Frankfurt am Main.
Der Vortrag des Dänen vollendet die erste Etappe in Borns großem Plan. Mit dem will er nämlich sein Göttinger Institut für theoretische Physik zum Zentrum der neuen Quantentheorie machen, so wie Göttingen bereits das Mekka der Mathematik ist. Eine ideale Kombination, hält er doch Mathematik für den Schlüssel,
in das Geheimnis der Natur einzudringen und das Geheimnis der Schöpfung zu entdecken.
Und das damals größte Geheimnis birgt die brandheiße Quantentheorie. Die begleitet und fasziniert Born seit seinem Studienbeginn 1901.
Denn ein Jahr zuvor hatte der Physiker Max Planck Ungeheuerliches entdeckt. Wärmestrahlung tritt nur in winzigen Paketen auf, den sogenannten Quanten. 1905 postuliert Einstein dasselbe fürs Licht. Und als Born 1911 promoviert, zeigen Experimente in England, Atome bestehen aus einem winzigen, kompakten Kern, in großem Abstand umgeben von noch viel kleineren Elektronen.
Beide Erkenntnisse kombiniert Niels Bohr 2 Jahre später zu seinem Bohrschen Atommodell, dem Quantenmodell des Atoms. Darin schwirren die Elektronen wie auf Schalen um den Atomkern, ähnlich den Bahnen der Planeten um die Sonne. Springen die Elektronen zwischen den Schalen hin und her, geben sie feste Energiequanten ab oder nehmen sie auf. Diese Quantensprünge entsprechen also den kleinstmöglichen Änderungen im Atom.
Mitten in Bohrs Vortrag 1922 platzt ein burschikoser Student mit kritischen Fragen, die zeigen, er hat sehr genau zugehört. Niels Bohr wird ihn spontan nach Kopenhagen einladen und Max Born engagiert ihn umgehend als neuen Assistenten. Sein Name? Werner Heisenberg.
Werner Heisenberg war ja knapp 20 Jahre alt, als er nach Göttingen kam und von seinem Lehrer geschickt wurde, unter Born mal noch was zu lernen.
Und Born zeigt ihm den Weg in diese seltsame Quantenwelt, von der er scherzhaft sagt,
die Quanten seien eine hoffnungslose Schweinerei.
Aber eine, die er unbedingt ausmisten will. Zunächst folgt er der Vorstellung, es gebe Analogien zwischen der alten klassischen Physik und der neuen Quantenphysik. Warum also nicht die Himmelsmechanik der Planetenbahnen auf die Elektronenbahnen übertragen, zu einer, wie er es nennt, Quantenmechanik. Heisenberg mault zwar, weil er Himmelsmechanik erst lernen muss, macht aber mit.
Doch die beiden müssen bald erkennen, die Welt der Atome ist anders. Sie folgt einer ganz eigenen Mathematik. Nur, wie sollte die aussehen? Ideen, Briefe fliegen hin und her zwischen Bohr, dem großen Weisen in Kopenhagen, sowie Born und Heisenberg in Göttingen. Borns 2018 verstorbener Sohn Gustav, Professor der Pharmakologie, in einem BBC-Interview:
My father sat at his desk.
Woche um Woche, Monat um Monat saß mein Vater mit Heisenberg am Schreibtisch. Ihre zahllosen Notizzettel wanderten in die unterste Schreibtischschublade und ich machte mir Papierflugzeuge daraus.
Neben seinen Universitätspflichten, Vorlesungen, Institutsmanagement, Geldbeschaffung in Zeiten galoppierender Inflation und oft vom Asthma gequält, verwandelt Born, mittlerweile auch Familienvater, sein Heim in einen Brutkasten der neuen Quantentheorie.
The consensus is,
übereinstimmend heißt es, mein Vater habe die ideale Umgebung geschaffen. So ging Heisenberg bei uns ein und aus, kam zu Mahlzeiten und zum Musikmachen. Er war ein sehr guter Pianist, wie auch mein Vater. Wir hatten zwei Steinway-Flügel Rücken an Rücken im Wohnzimmer.
Und dann spielen sie zusammen und der Gustav Born in jungen Jahren liegt dann unter diesen Flügeln und hört sich das an.
Zwischen Schreibtisch und Steinway-Flügeln zeigt sich endlich Licht. Allerdings wird der Durchbruch bis heute Heisenberg allein zugeschrieben. Zu Unrecht. Professor Arne Schirmacher, Wissenschaftshistoriker an der Humboldt-Universität in Berlin.
Es gibt die große, insbesondere in der populären Literatur, immer wieder verbreitete Version, dass Heisenberg, weil er Heuschnupfen hatte, nach Helgoland gefahren ist.
Wo er in den Felsen herumkletterte.
Und dort, bevor die Sonne aufging, irgendwie die entscheidende Idee hat. Das Problem ist halt, dass sie mit den uns überlieferten Briefen und Unterlagen und so irgendwie nicht zusammenpasst.
Zum Beispiel beginnt Heisenberg die Publikation seiner Idee mit einer besonderen Erkenntnis, die Born jedoch schon im Vormonat veröffentlicht hatte.
Ein Grundsatz von großer Breite und Fruchtbarkeit besagt, dass in die wahren Naturgesetze nur solche Größen eingehen, die prinzipiell beobachtbar sind.
Wichtiger noch, wegen mangelnder mathematischer Kenntnisse kann Heisenberg seine Idee nicht richtig formulieren. Trotzdem avanciert die Helgoland-Legende zum Urknall der Quantenmechanik und bringt Heisenberg den Nobelpreis ein.
Diese Publikation wurde dann im Nachhinein meist so als, ach, das ist ja die Quantenmechanik. Da ist doch eigentlich alles drin. Das Problem ist, die Quantenmechanik ist eine zutiefst von Teamwork geprägte Theorie.
Und im Team mit Pascal Jordan, einem Mitarbeiter, findet Born die richtige Mathematik. Dabei spielen nicht Werte, sondern Wertetabellen mit eigenen Rechenregeln die Hauptrolle. Und die weisen Born den Weg zur sogenannten Vertauschungsrelation.
Nach 8 Tagen intensiven Denkens und Probierens erinnerte ich mich plötzlich an eine Theorie, die den Mathematikern wohl bekannt ist. Und sogleich stand vor mir die sonderbare Formel P mal Q minus Q mal P ist gleich H geteilt durch 2Pi mal I. Dieses Resultat bewegte mich wie einen Seefahrer, der nach langer Irrfahrt von fern das ersehnte Land sieht.
Für Born markiert die sonderbare Formel einen Höhepunkt seines Lebens, die Geburt der Quantenmechanik.
That was a sort of highlight of his life, the birth of quantum mechanics.
Ende 1925 krönt die sogenannte Drei-Männer-Arbeit alle Mühen. In dieser epochalen Publikation erarbeitet Born im Team mit Heisenberg und Jordan alles, was die Quantenmechanik ausmacht. Sie avanciert umgehend zur Bibel der Quantenmechanik. Borns großer Plan ist tatsächlich aufgegangen. Quantenphysiker pilgern zu seinem Institut wie gläubige Genmekka. Allein 7 davon zukünftige Nobelpreisträger.
Und gleich der nächste Coup. Der 42-Jährige formuliert nämlich die entscheidende Konsequenz der neuen Quantenmechanik für die Welt der Atome. Dort regiert allein die Wahrscheinlichkeit.
Die Naturgesetze sind so beschaffen, dass sie die genaue Feststellung von Zuständen verbieten. Man kann nur die Wahrscheinlichkeit berechnen, mit der eine Konfiguration zu erwarten ist.
Daraus destilliert Heisenberg 1927 seine berühmte Unschärferelation. Man kann zum Beispiel Ort oder Geschwindigkeit eines Elektrons exakt messen, aber nicht beides gleichzeitig.
Diese Zeit war eine wirklich große Zeit für die Physik in Göttingen. Und dann kam eine Reihe von berühmten Gästen, die die neuen Methoden lernen wollten.
Die alle mit Born arbeiten wollen. Das aber kostet Kraft, zu viel Kraft neben universitären, familiären und gesundheitlichen Problemen. Ende 1928 dann ein Nervenzusammenbruch mit Sanatoriumsaufenthalt. Und immer heftiger beängstigt ihn als Juden der besonders in Göttingen grassierende Antisemitismus. Letztendlich zwingen die Rassengesetze der Nazis Max Born zur Emigration nach England. Sohn Gustav im Interview:
Wir gingen 1933. Einstein war schon im Ausland. Er und mein Vater waren enge Freunde seit 1916. Mein Vater schrieb sofort oder telefonierte und Einstein sagte: Geht auf der Stelle, sofort! Also packten wir.
So we packed up.
Cambridge, kurz Indien, und schließlich Edinburgh in Schottland markieren die Stationen der Emigration. Born 1954.
In Edinburgh waren wir sehr gern, auch wissenschaftlich war es eine recht fruchtbare Zeit.
Doch nach seiner Emeritierung 1953 sucht der Pensionär eine Perspektive.
Born kämpfte damit, wie er seinen Lebensabend finanzieren konnte. In Edinburgh war er als Hochschullehrer nicht lange genug, um eine wirklich hinreichende Pension zu erhalten.
Und so kehrt Born wegen seiner deutschen Pensionsansprüche mit seiner Frau Hedwig 1953 nach Deutschland zurück, ins beschauliche Bad Pyrmont. Doch die Ruhe ist bald vorbei, denn
in dem Moment, wo die Born sich zur Ruhe setzen wollten, klingelte es und ein Reporter kam vorbei und sagte, jetzt gibt's den Nobelpreis.
Sodass er am 10. Dezember 1954 in Stockholm, einen Tag vor seinem 72. Geburtstag,
nach 30 Jahren doch die Anerkennung bekam, dass einer ganz Großen in der Geschichte der Quantenphysik war.
Arne Schirmacher, Wissenschaftshistoriker an der Berliner Humboldt-Universität, sieht den Grund für die sehr späte Würdigung auch in Borns Persönlichkeit.
Sein Selbstbewusstsein war sicherlich nicht so ausgeprägt
wie etwa das von Heisenberg.
Das ist auch ein Grund vielleicht, dass er sein Licht doch häufig unter den Scheffel gestellt hat und eben nicht, und das hat ihn dann aber auch geärgert, nicht immer gleich protestiert hat.
Als Nobellaureat fühlt sich der 72-Jährige nun verpflichtet, seine Sorgen über die Gefahr der Atomwaffen öffentlich vorzutragen.
Zu mir war das Atom immer freundlich, aber jetzt macht es mir große Sorgen. Seit den Tagen von Nagasaki und Hiroshima ist das Atom ein Gespenst geworden, das uns allen den Untergang droht.
Als Bundeskanzler Konrad Adenauer im Mai 1957 unverfroren behauptet,
die taktischen atomaren Waffen sind im Grunde genommen nichts anderes als eine Weiterentwicklung der Artillerie,
schrillen bei Born die Alarmglocken.
Sofort initiiert er die später sogenannte Göttinger Erklärung gegen die Atombewaffnung. Die Verantwortung des Naturwissenschaftlers macht er nun zu seiner Mission.
Ich stehe in der Tat auf der Seite, dass der Staat nicht jede Leistung von dem Physiker verlangen darf, wenn sie gegen die Existenz der Zivilisation oder gegen die Existenz der Rechtlichkeit verstößt, der Menschlichkeit.
Max Born stirbt Anfang 1970 mit 87 Jahren. Den Grabstein schmückt seine berühmte Vertauschungsrelation.
Im Zeitzeichen erinnerte Wolfgang Burgmar an den Physiker Max Born, der am 10. Dezember 1954 den Physik-Nobelpreis erhielt. Zeitzeichen morgen: In Kopenhagen wird der größte Bücherdiebstahl aufgeklärt.